Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
David Bowie darf man ganz ungestraft cool finden, Jarvis Cocker von Pulp sicherlich noch viel eher. Aber Take That, diese fünfköpfige Boyband, die sich 1996 das erste Mal aufgelöst hat und nach Wiedervereinigung, Abgängen nun immer noch als Trio auf der Bühne steht, die öffentlich zu loben und zu lieben, das könnte vermutlich schon als schwierig gelten. Und wenn man dann noch nicht mal behauptet, dass man Take That nur deshalb toll findet, weil Robbie Williams mal Gründungsmitglied war, ja, dann wird es schon relativ speziell. Aber Anja Rützel, bekannt als Kolumnistin mit sehr spitzer Feder, die sich all die Fernsehsendungen anschaut, die Bildungsbürger gerne ignorieren, wie Love Island, The Bachelor, um nur einige zu nennen, sie sagt oder besser schreibt, dass sie am liebsten Jason Orange mag, jenes Take That-Mitglied, das kaum jemand kennt. Warum ihn und warum überhaupt Take That, das erzählt Anja Rützel sehr unterhaltsam in einem Buch, das den Namen der legendären Boyband trägt und das seit heute im Handel ist. Frau Rützel, erstmal hallo nach Berlin.
Hallo.
Frau Rützel, Take That trat in Ihr Leben, da waren Sie eigentlich schon dem Teenie-Alter entwachsen. Ihre Liebe, schreiben Sie, wuchs langsam, aber gewaltig und jetzt ist sie unerschütterlich. Sie haben schon Fanartikel gekauft, eine Unterhose mit dem Schriftzug Could It Be Magic. Wie kam es dazu?
Ja, ich bin wirklich ganz langsam und gar nicht so hysterisch, wie das normalerweise üblich ist bei Boybands, an Take That herangeführt worden sozusagen. Ich war tatsächlich einfach zu alt, als sie so in den 90ern auf dem Höhepunkt ihres Schaffens waren, sage ich mal. Und kannte das eigentlich nur aus so einer doch so ein bisschen halbironischen Perspektive oder so, weil meine kleine Schwester das einfach immer gehört hat. Und ich habe sie eigentlich erst so richtig lieben gelernt, als sie sich aufgelöst haben. So der Klassiker, man weiß erst, was man hat am anderen, wenn er weg ist, unwiederbringlich. Und dann habe ich irgendwie immer mehr Take That gehört, immer mehr. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin zwar viel zu alt dafür, nämlich Mitte 20, aber ich liebe Take That.
Aber ein bisschen peinlich war es Ihnen trotzdem, schreiben Sie in Ihrem Buch, mit 23 haben Sie auf dem Geburtstag dann doch lieber Blumfeld, Diskurspop abgespielt und nicht Take That. Warum, kann man doch zustehen?
Damals konnte ich das tatsächlich nicht. Also ich war so uncool, dass ich tatsächlich unbedingt cool sein wollte, glaube ich. Und ich habe halt in Tübingen studiert und da, also auch Kulturwissenschaft und so, und da kann man nicht mit dem Take That T-Shirt an die Uni kommen. Das habe ich zum Schlafen getragen, tatsächlich heimlich. Ich mochte ja auch Blumfeld, das war jetzt nicht so ein totales vorgetäuschtes Doppelleben, aber ich habe mich nicht so richtig getraut zu sagen, dass ich Take That echt richtig super finde und dass ich an meinem Geburtstag lieber Take That hören möchte eigentlich.
Jetzt vielleicht nochmal für alle, es sollte ja Menschen geben, die nicht kennen oder einfach gar nicht mehr kennen, weil sie nicht so auf dem Schirm sind. Take That, das waren mal fünf Jungs, zwei davon konnten ziemlich gut singen, Gary Barlow und Robbie Williams. Einer konnte ganz gut singen und sah super aus, der hieß Mark Owen, und zwei andere, die sahen sich irgendwie total ähnlich, man konnte sie gar nicht auseinanderhalten, Howard Donald und Jason Orange, die beiden konnten tanzen. Warum haben sie sich jetzt gerade in ihrem Buch für Jason Orange entschieden als den sie am spannendsten finden, weil der so mystisch ist, man weiß nichts über ihn?
Ja, es gibt tatsächlich zwei Erklärungen, die plumpe, oberflächliche ist, dass ich ihn einfach auch am schönsten fand und er hat so einen tollen Kiefer einfach. Ich fand ihn immer so ganz faszinierend vom Äußerlichen her. Das wäre jetzt so das Plumpe, und das Tiefsinnigere wäre tatsächlich, dass ich total interessant finde, dass man von ihm wirklich nicht viel weiß. Also da hat sein Privatleben oder auch so die Eigenheiten und so immer sehr unter Verschluss gehalten, und auch dadurch, dass er 17 Jahre lang kein Lied selbst solo singen durfte. Der hat halt einfach immer schön getanzt und man wusste nicht so richtig, könnte der eigentlich auch singen oder möchte der das eigentlich oder nicht. Ich fand ihn so eine leere Fläche, und das finde ich gerade so im Popbezug immer total interessant, weil man sich da so viel reinfantasieren kann in denen. Und das habe ich, glaube ich, ausgiebig gemacht.
Ja, das haben Sie sehr ausgiebig gemacht. Das ist ganz interessant, was Sie dem alles so andichten. Und als Sie dann trotzdem so ein bisschen was über ihn rausgefunden haben, waren Sie auch ein bisschen enttäuscht, oder?
Ja, das ist so der alte Fehler, ne? dass man manchmal lieber aufhören soll. Lieber einmal zu wenig googeln ist bei so Schwärmereien manchmal gar kein schlechter Tipp.
Überhaupt das ganze Wissen, was Sie da angesammelt haben, diese ganzen Rechercheergebnisse, beispielsweise, dass Madame Tussaud Gary Barlows Figur eingeschmolzen hat, als er so dick geworden war und sich sowieso keiner mehr mit ihm fotografieren lassen wollte. Oder an irgendeiner anderen Stelle habe ich gelesen, dass der Manager einer großen Plattenfirma gesagt hat, ach ja, die sehen ja irgendwie alle ganz nett aus und die haben vor allen Dingen individuelle Kinnlinien. Wie haben Sie das alles recherchiert? Also wie haben Sie Sachen rausgefunden, die nicht sowieso eventuell schon in der Welt sind?
das Schlimme ist, dass ich am Anfang dachte, als ich angefangen habe, das zu schreiben, ach Gott, was soll ich denn schreiben? Mir fällt ja eigentlich gar nichts ein oder was gibt es denn da großartig zu erzählen? Und da war ganz viel wirklich so verschüttetes Wissen, was ich irgendwann mal gelesen hatte und mir dann doch gemerkt, weil sie mir eben am Herzen liegen. Und das poppte dann ganz komisch immer alles wieder irgendwie auf, wo ich dachte, ach ja klar, so war das ja damals. Weil als so meine Tech-Dad-Liebe anfing, da musste ich immer, um das Internet zu benutzen, ins Rechenzentrum der Uni fahren. Und das war also alles sehr digital, nicht digital, sehr analog.
Sehr analog eben. Noch.
Genau, ich hatte also von meiner Schwester leihweise so einen Leitsordner bekommen, so einen dicken, wo sie so sorgfältig alle Bravo-Artikel in Klarsichtfolie archiviert hatte. Und den habe ich mir jetzt zum Buchschreiben wieder von ihr ausgeborgt. Tatsächlich, er existiert noch. Und das war dann natürlich auch absolut göttlich, das alles nochmal zu lesen. Und ich musste aber nur so kleine Trigger bekommen und dann war ganz viel wirklich schlagartig wieder da. Das vergisst man einfach nicht. Das ist ja wichtig.
Aber was haben Sie rausgefunden, wo Sie gedacht haben, hätte ich auch nicht geglaubt, dass das tatsächlich in diesem Take-That-Universum aufploppt? Ich habe sowas gelesen, irgendwie, dass es zum Beispiel gab es nicht irgendwie ein Universitätssymposium auch mal zur Trennung und solche Sachen.
Genau, in Manchester war das, da war ich richtig sauer auf mich, dass ich das damals nicht mitbekommen habe, weil sie kommen ja aus Manchester und da gab es dann an der Uni zur Wiedervereinigung ein interdisziplinäres Seminar, wo auch irgendwie der Weggang von Robbie aus psychoanalytischer Sicht betrachtet wurde, ob sich Fans dann irgendwie schuldig fühlen und das auf so ein Robbie-Komplex quasi auf ewig mit sich mit rumschleppen und so. Das hätte ich wahnsinnig gerne mitgemacht, muss ich sagen. Da wäre ich auch hundertprozentig hingefahren, wenn ich das gewusst hätte. Ich glaube schon. Und dann muss ich auch sagen, dass es mir total, es ist richtig peinlich eigentlich, aber es war an mir vorbeigegangen, dass Gary wirklich für das diamantene Thronjubiläum der Queen das offizielle Lied komponieren durfte. Und das ist doppelt schlimm, weil ich ja auch die Queen liebe und diese ganzen Royals. Und dann dachte ich mir echt, wie konnte das passieren? Ich habe keine Ahnung.
Ja, aber würden Sie auch mir zustimmen, dass Take That ein bisschen in so einer Reihe steht? Also wenn man die Queen mag und die Boyband mag, dann mag man irgendwie auch Filme mit Hugh Grant. Und zum Schluss denkt man, also das war zumindest so jetzt mein Impuls, eigentlich hat Take That die Musik zu allen Hugh Grant-Komödien geschrieben. Aber stimmt gar nicht.
Nee, stimmt gar nicht. Also ich glaube auch, ich mag Hugh Grant lieber als Filme mit Hugh Grant. So, das ist mir immer ein bisschen zu positiv, fürchte ich. Und ich glaube, er ist eigentlich mehr so ein bisschen, er ist Hallodreh-mäßiger drauf als seine Filme. Aber es passt trotzdem gut. Und Take That heimlich ja irgendwie so ein bisschen auch. Also ich habe in meinem Buch auch so eine Passage, wo ich nachweise, dass vermeintliche Liebeslieder bei Take That eigentlich auch oft ziemlich zickig sind und auch so ein bisschen anti-love-mäßig in Wahrheit, wenn man genau hinguckt.
Sie gehen sehr stark auch auf die visuelle Umsetzung der Lieder ein, also auf all diese wunderschönen Videos, die im Rahmen des Erfolges von Take That entstanden sind. Das ist heute ja gar nicht mehr so ein wesentliches Element, wie es mal gewesen ist. Also hat diese Video, diese MTV-Kultur in Ihren Augen auch zum Erfolg von Take That beigetragen?
Auf jeden Fall. Also das würde ich unbedingt sagen. Das sind ja auch so Videos, die man einfach genauso auswendig kannte eigentlich wie die Lieder fast. Also es gibt so Gesten. Ich hatte jetzt eine Lesung zu dem Buch und dann habe ich so meine liebsten Gesten auch vorgeführt. Zum Beispiel in Babe gibt es so eine Geste, da kommt Mark in eine Kneipe und fragt quasi, wo ist jetzt meine Geliebte hingezogen? Die ist ja irgendwie unbekannt verzogen. Und Gary macht dann so eine ganz bestimmte Handbewegung und weist ihm so vage den Weg. Und sofort, die Leute wussten sofort, was ich meine, als ich diese Geste gemacht habe und so. Und es gibt so viele so kleine, oder wie Gary, wie Robbie im Back for Good Video seinen Mantel so rumschleudert im Regen. Das sind so ikonische Momente, an die man sich einfach total erinnert. Auch wenn man es jetzt nicht direkt abrufen kann, sobald es jemand sagt, ist es wieder genauso da. Und das war schon toll.
Und das Publikum bei Ihrer Lesung, das sind mit 40- bis 50-Jährige, die sich noch an Take That erinnern oder auch Jüngere?
Tatsächlich auch Jüngere. Also so die, ich glaube, die größten wohligen Nostalgie-Grunzer waren schon so die Mit-40er oder Anfang-40er so und End-30er. Aber man darf das nicht unterschätzen, Take That ist heute eigentlich fast erfolgreicher als früher. Also die Tour, die sie dieses Jahr zum 30-jährigen Jubiläum gemacht haben, war blitzschnell ausverkauft. Das war Adrenalin pur für mich, bis ich da Karten hatte und so. Und das es läuft wirklich noch sehr, sehr gut. Und nicht auf so einer Elendstour so, jetzt cashen wir nochmal ab, sondern das ist wirklich immer noch richtig gut.
Ich wollte gerade sagen, sind die würdevoll gealtert, also von der Boyband zur Manband, wenn es denn sowas überhaupt geben sollte?
Ja, erstaunlicherweise ja und gegen jede Wahrscheinlichkeit. Also ich habe vor jedem Konzert auch immer jedes Mal wieder so ein bisschen Angst, so nach dem Motto, wird es jetzt peinlich und cringy und ist es jetzt irgendwie so, dass man sagt, nee, die können die Moves einfach nicht mehr machen. Aber das war dieses Jahr einfach wieder die reine Pracht. Die machen dann dieselbe Choreografie teilweise von den Liedern wie Anfang, Mitte der 90er. Und es sieht trotzdem immer noch gut aus. Sie machen sie, glaube ich, ein bisschen langsamer, ist, glaube ich, der Trick.
Vermutlich, sind ja jetzt auch schon nicht mehr die Jüngsten.
Aber es sieht immer noch toll aus und die ganze Halle kreischt, sobald man die ersten Bewegungen erkennt und weiß, sie machen es wieder. Sie machen wieder den Kranich und so weiter.
Der Niedergang oder ich sag mal die Trennung von Take That, dass sie jetzt nicht mehr zu fünft sind, Robbie Williams ist weg, ist das nicht so ein bisschen so das Anfang vom Ende, der Anfang vom Ende, da hat der Brexit angefangen, da ging's los, da fiel alles auseinander.
Also für mich war ja der Weggang von Jason, glaube ich, tragischer als wahrscheinlich selbst für die Band selbst, keine Ahnung. Weil er ist, man muss es leider sagen, also mir fehlt das sehr so im Bild. Ne? So vier ist dann doch nochmal anders als drei. Und das war so eine schöne Symmetrie mit den beiden Tänzern dann und so. Aber er ist jetzt so für das musikalische Werk, geht schon, kann man schon verknausen. Und den Robbie gibt es ja auch noch so. Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass der nochmal für ein Projekt zurückkehrt oder so. Das haben sie ja explizit immer offen gelassen. Und solange sie zu dritt sind, ich glaube, es wird echt heikel, wenn sie dann irgendwann zu zweit sind. Dann, wird es eng so. Aber ich würde natürlich trotzdem hingehen. Aber zu dritt, es funktioniert wirklich erstaunlich gut. Ich hätte das auch nicht gedacht, aber ja.
Aber im Grunde genommen diese Dauerkonkurrenz, die Sie ja auch sehr schön beschreiben in Ihrem Buch zwischen Gary Barlow und Robbie Williams. Also der eine, Gary Barlow, beschreiben Sie ja eher so als Typ, mit dem guckt man sich am Wochenende die Fertighaussiedlung an und mit Robbie Williams geht man auf die Party. Das ist doch so ein bisschen dieses Gut-Böse, langweilig gegen lustig. Und fehlt das der Band nicht auch?
Ich glaube, das Alter hat es so ein bisschen abgeschmirgelt, weil jetzt sind sie sich, glaube ich, näher denn je. Ich glaube, die können sich jetzt richtig gut auch über glutenfreies Essen unterhalten oder so, was früher undenkbar wäre. Ich glaube, das sind so Sachen, die in der jungen Variante waren die total wichtig für die Dynamik und auch um sich so einen rauszusuchen und zu sagen, mag ich lieber den bodenständigen Gary, wo man denkt, der kümmert sich auch oder mehr so den lustigen Robbie, wo man denkt, das ist schon so ein Schlawiner irgendwie. Und ich glaube, je älter man als Fan auch so wird, weiß man dann, dass das ja alles auch, vielleicht dann doch nicht so wichtig ist. Und so ging es mir so ein bisschen. Also wo ich so denke, jetzt fände ich das, glaube ich, fast ein bisschen, also findet man dann ja auch albern irgendwann vielleicht.
Aber Sie schreiben, dass Take That, die da Sie in jeder Lebenslage getröstet haben, auch als plötzlich die Financial Times Deutschland eingestellt wurde, Sie Redakteurin wurden, da haben Sie dann nochmal Never Forget ganz laut abgespielt für alle.
Das war so schön. Also es war wirklich so tragisch dieses Ende für uns damals war und schlimm und alles. So heroisch haben wir das wirklich zelebriert. Das waren ausschweifende Festivitäten über mehrere Wochen hinweg. Und das war so die schönste Szene für mich. Und die werde ich auch nie vergessen. Also Never Forget-mäßig. Das war so die Belichtung der allerletzten Ausgabe. Das waren dann alle zusammen in diesem großen Newsroom. Und dann wurde auf den Knopf gedrückt und dann gab es kein Halten mehr. Weil trauernde Leser hatten auch wahnsinnig viele Champagnerflaschen geschickt, muss man sagen. Da war also wirklich ein Lager.
Was man halt so schickt, ne, bei der Financial Times.
Und dann habe ich eben, ich weiß es noch, wir hatten so einen Rechner, wo wir so YouTube haben eben laufen lassen, um Musik zu beschaffen. Und dann habe ich Never Forget laufen lassen und genau in dieser Never-Pause, Stelle im Refrain, hat dann ein Kollege voller Euphorie und Wut gleichzeitig eine Rotweinflasche volle an die Wand gepfeffert. Und das war so ein erhabener Moment tatsächlich.
Take That, den Niedergang der Financial Times noch mit besiegelt in Deutschland. Frau Rützel, das Buch ist sehr unterhaltsam. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Die Kolumnistin, Autorin Anja Rützel über ihr heute erscheinendes Buch über die Boyband Take That und erschienen ist es bei Kiepenheuer & Witsch. Danke.
Danke auch.